Ich wurde heute angerufen, ob die Bibelstunde ausfiel. Es wäre gesagt worden, sie fiele aus. Jetzt bin ich, da habe ich einen Schrecken gekriegt, dass sie kommen alle nicht. Jetzt bin ich froh, dass Sie das begriffen haben. Hier fällt nie was aus. Nicht, hier fällt nie was aus. Im Zweifelsfall findet es immer statt. Es ist heute Abend ein bisschen kalt hier. Es war im Moment hier ein wilder Trubel. Da oben ist ein Bibelkurs von 220 jungen Mitarbeitern aus dem Jugendverein und BK. Und die essen von 7 bis 7:30 hier Abendbrot. Und da war hier noch ein Dunst von Linsensuppe um 7:30. Und die ersten, die kamen, die gerieten in den Strudel hier rein. Im Moment dachte ich, das geht ja schrecklich zu. Die Jungs rauf, die Bibelstunde rein und dazwischen der Dunst von Erbsensuppe. Jetzt haben wir ein bisschen, merken das noch. Aber jetzt haben wir wenigstens ein bisschen frische Luft, die kühl ist, und Erbsensuppe, die warm ist. Und Sie müssen schon ein bisschen verzeihen, es kommt im Weiglerhaus viel auf einmal zusammen. Das finde ich gerade so schön, nicht? Dass hier das Haus auch genutzt wird. Wenn ich schon gerade dran bin, wissen Sie, dass nächste Woche Allianz-Gebetswoche ist? Die ganze Woche, von Montag bis Samstag, haben wir im ersten Stock Gebetsversammlungen. Bitte kommen Sie auch. Und zwar um 7:30. Am Dienstag werden wir wahrscheinlich hier unten sein müssen, nicht? Aber um 7:30, das sind die Gebetsversammlungen, wo Brüder auch von den Freikirchen sprechen. Die Versammlung also nächste Woche, die ganze Woche, in der ganzen Welt sammeln sich die Christen zu dieser Gebetswoche. Und das ist eine wundervolle Einheit, nicht? Zu denken, dass chinesische Christen immer in Verborgenheit und amerikanische und afrikanische gemeinsam mit gemeinsamen Gebetsanliegen. 7:30 nächste Woche. Und wenn ich schon gerade dran bin, dann nehmen Sie nicht übel. Die Mitglieder vom Verein Jugendhaus, die kommen morgen Abend zur Mitgliederversammlung, das wissen Sie, um 5:30. Da können Sie dann gleich Beiträge bezahlen, auch heute Abend. Freund Kamphausen nimmt da hinten an der Heizung die Beiträge entgegen. Ein Brief kam zurück, weiß einer, wo Herr Heiner wohnt? Können Sie das weiter befördern? Ist natürlich nur zu spät. Oder geben Sie doch bitte nachher Freund Kamphausen die richtige Adresse an. Ja, würden so gut sein. Geben Sie es uns zurück, weil die Einladung zu spät ist. Meine Freunde, in den Kapiteln, die Paulus hier, wir machen gerade weiter, nicht? Weihnachtslied haben wir aufgeschickt durch das Lied Herbeier Gläubigen. In den Kapiteln, die wir augenblicklich besprechen, spricht Paulus von dem neuen Leben der Christen. Verzeihen Sie, wenn ich immer noch einmal zurückgreife. Das scheint eine ganz wichtige Angelegenheit zu sein. Paulus spricht vom neuen Leben eines Menschen, der Jesus gehört. Es hat also keinen Sinn, dieses Wort auszulegen für Menschen, die den Herrn Jesus nicht wollen. Ich kann von einer Pappel keine Birnen ernten. Und ich kann vom Dornstrauch keine Feigen ernten. Und ich kann von einem unbekehrten Menschen nicht Früchte Gerechtigkeit ernten. Ich kann von einem Menschen, der durch mit Jesus sein altes Leben ans Kreuz gegeben hat und gesagt, dies Todesurteil gilt mir. Ich bin gekreuzigt. Und ich darf mit ihm auferstehen. Wer mit Jesus eine Wiedergeburt erlebt hat, der kann von einem neuen Leben reden. Aber ohne das hat es gar nicht viel Sinn. Verstehen Sie? Darum gibt es so viel Missverständnis in der Welt. Sehen Sie, wenn ich Hausbesuche mache, dann sagen die Leute immer, immer, wissen Sie, ich habe die Religion von meinem Großvater, die hieß, ich tue Recht und scheue niemand. Das heißt, der unwiedergeborene Mensch ohne Jesus ist überzeugt, dass er gut ist, wenn er nicht mit der Polizei in Konflikt kam. Im bürgerlichen Sinne ist er ganz gut. Aber das neue Leben, das Gott schenken möchte, ist was grundsätzlich anderes. Das kommt, wenn Paulus sagt, ich bin mit Christus gekreuzigt. Seid ihr nun mit Christus auferstanden. Versehen, das ist wiedergeboren. Und der Heilige Geist regiert im Herzen. Und da gibt es neues Leben aus Gott, dass der Heilige Geist einem regiert. Das ist was grundsätzlich anderes noch als eine bürgerliche Wohlanständigkeit, dass ich nicht von der Polizei, mit der habe ich übrigens dauernd gekreuzigt. Da wäre ich also nicht. Ja. Und dann hat Paulus ja von dem neuen Leben gesprochen, so für uns persönlich, nicht vom Gebetsleben, vom Glaubensleben und von der Liebe. Und dann bringt er drei Gebiete zur Sprache, wo wir mit anderen Menschen zu tun haben. Verhältnis der Eheleute, Verhältnis von Eltern und Kindern und Verhältnis von Chef und Angestellten. Und ich müsste heute jetzt normalerweise auf den dritten Punkt kommen. Aber ich habe die Bibel bewundert, wirklich bewundert, dass sie tatsächlich so unerhört aktuell ist, dass gerade diese paar Bibelstunden ein solches Echo und einen solchen Wirbel und ein solches Fragen hervorgerufen haben, auch zum Teil Missverständnisse, dass ich immer noch mal darauf zurückkommen muss, um darauf wieder zu antworten. Da wundere ich mich doch, wie herrlich aktuell die Bibel ist, dass es so reinfunkt an die neuralgischen Punkte unseres Lebens, nicht wahr? Dass da auf einmal die Menschen hochgehen. Und wenn also unverheiratete Leute sagen, dann fängt es schon wieder von der Ehe an und so, nehmt nicht krumm. Also ich muss auf Fragen, die an mich gekommen sind, antworten. Auch bei vielen dieser Fragen ist mein erster Eindruck der komisch. Jeder hört bloß das, was er hören will. Wenn also Eltern mit Kindern Krach kriegen, dann hören die bloß, da steht, der Pastor hat es gesagt, ihr Kinder seid gehorsam euren Eltern. Nicht wahr? Aber das Zweite reizt eure Kinder nicht zum Zorn, das haben sie wieder nicht gehört. Nicht wahr? Und so weiter. Hören Sie aufs Ganze. Das ist schrecklich. Wissen Sie, bei Zeitungslesern ist es doch so, dass sie kolossal glücklich sind, wenn sie ihre Parteizeitung lesen. Und wenn die mal was schreibt, was ihnen nicht passt, dann sagt, ich bestelle die Zeitung ab. Nicht wahr? Ich bestelle die Zeitung ab. Das heißt, man möchte immer nur seine eigene Meinung bestätigt kriegen. So dürfen wir die, also verzeihen Sie, dass ich jetzt so ein bisschen aushole, ehe ich einen Text lese, sind alles Dinge, die also aus den letzten Bibeln schon rausgekommen sind. So dürfen wir die Bibel nicht lesen. Sondern wir müssen wirklich ernst machen, dass hier Gottes Wort ist. Und dass Gott uns auch zeigen kann, dass wir vielleicht an der oder jener Stelle verkehrt stehen. Ne? Seien Sie nicht so vollkommen. Ne? Gottes Wort kann uns zeigen, dass wir vielleicht verkehrt stehen. Ich wiederhole noch mal kurz. Da war zuerst die Rede von Verhältnis von Eheleuten. Und so herrlich ist davon die Rede, dass Paulus sagt, das Verhältnis von Mann zur Frau ist wie das Verhältnis vom Erlöser, vom Herrn Jesus, zu seiner erwählten und erkauften Gemeinde. Mann zu Frau gleich Christus zur Gemeinde. Es gibt doch nichts Schöneres als Verhältnis zwischen Herrn Jesus und den Leuten, die ihm gehören. Und so soll in der Ehe das aussehen, nicht? Das ist herrlich. Es hat einer mal gesagt, so konnte Paulus nur schreiben, weil er selber nicht verheiratet war. Das würde ich gelten lassen, wenn das ein Paulus seine Meinung wäre. Aber ich rechne damit, dass die Bibel inspiriert ist und Gottes Wort ist. Und dass es die Meinung des Heiligen Geistes ist, der hier redet. Dass das Idealbild der Ehe ist. Wie Jesus seine Gemeinde liebt, so soll der Mann seine Frau lieben. Und wie die Gemeinde dem Herrn von ihm abhängig ist, so soll die Frau vom Manne abhängig sein und nicht im Pantoffel schwingen. Und dann war vom Zweiten die Rede, vom Verhältnis von Eltern zu Kindern. Wiederhole kurz. Kinder sollen ihren Eltern gehorchen und sie ehren. Und die Eltern war gesagt, macht euren Kindern nicht so schrecklich schwer. Reizt eure Kinder nicht zum Zorn. Wenn Eltern von ihren Kindern offenbare Ungerechtigkeiten verlangen, was nicht gut ist, und dann schließlich bloß sagen, die Autorität leidet, wenn ich das jetzt nicht durchsetze, dann ist das schlimm. Ne? Spielt nicht in lieben Gott, eure Kinder glauben euch vom dritten Lebensjahr ab doch nicht mehr. Nicht wahr? Reizt eure Kinder nicht zum Zorn. Aber nun, je länger ich diese Sache ansehe, ich habe mich auch beschäftigt, die Texte, ich bin ja auch verheiratet, aber auch Kinder, nicht, die ich zum Zorn reizen kann. Und je mehr Fragen um diese Geschichte an mich herankamen, desto mehr wurde mir klar, dass ich bedauere, dass der Paulus schon tot ist. Denn ich würde ihm jetzt gerne noch eine Frage vorlegen. Paulus, du sagst, Verhältnis von Eheleuten ist klar. Wie Christus zur Gemeinde. Verhältnis von Eltern zu Kindern ist klar. Kinder sollen Eltern ehren, Eltern sollen unsere Kinder nicht so schwer machen. Aber es gibt noch ein kritisches Zwischenstadium, was viel Not bereitet, nämlich wenn aus Kindern Eheleute werden. Wenn aus Kindern Eheleute werden. Und dann gibt es ein ganz schwieriges Stadium. Und unendlich viele Fragen, die an mich herankamen in diesen Tagen, haben mir gezeigt, schade, dass der Paulus nicht dazu ein Wort noch sagt. Aber es gilt, und ich glaube, wir können aus diesem Wort uns Rat holen. Sehen Sie, da ist eine Mutter, die hat einen Sohn. Aus den vielen Müttern, die haben nur einen Sohn. Der ganze Liebe gehört dem Sohn. Und dann heiratet der Sohn. Die ganze Liebe der Mutter gehört dem Sohn. Ihr Leben kreist um den Sohn. Und auf einmal ein Mädchen, die nimmt den Sohn weg. Aus dem Kind wird ein Ehemann. Sehen Sie, dieses Zwischenstadium ist hier nicht genannt. Und das schafft die Nöte. Die Mutter sagt, ich kann den Sohn noch nicht hergeben. Also wird das Erste sein, dass er dieses Mädchen für durchaus ungeeignet hält. Nicht? Das ist die erste Reaktion. Für durchaus ungeeignet. Und da wird sie dagegen schießen, aber gegen die Liebe ist kein Kraut gewachsen. Der junge Mann wird das Mädchen nehmen. Und nun ist der Knall da, ne? Also ich rede jetzt ein paar praktische Sachen für die, die es angeht, und es geht viele an. Als die nach Hause schrieb, ihr habt mich verlobt, ich hatte keinen gefragt, ich hatte sieben Geschwister und eine Mutter, die war Witwe. Und ich war der älteste Sohn, nicht? Um den drehte sich so. Ich habe mich verlobt. Keiner kannte das Mädchen. Da muss die Reaktion ja sein, nicht? Also Wahnsinn. Da hat meine Mutter die sieben Geschwister versammelt und gesagt, wenn der Wilhelm jetzt mit seiner Braut ankommt, dann kann es sein, dass einer Fehler an ihr findet. Ich will nichts davon hören. Das sagt ja höchstens Gott. Aber besser ist, wenn ihr nur Gutes an ihr findet. Es wird viel Gutes an ihr sein. Und wenn ihr miteinander sprecht, werdet ihr nur von dem Guten sprechen. Und im Übrigen wird sie aufgenommen wie eine Tochter. Das war eine weise Frau. Ja? Verstehen Sie? Da war vom ersten Tag eine Liebe zwischen der Mutter und dem Mädchen. Ihr angehenden Schwiegermütter alle, bitte. Gott schenke euch die Weisheit. Das Mädchen, euer Sohn liebt. Ihr werdet es instinktiv nur hassen. Denn sie nimmt euch den Sohn weg, nicht? Dass ihr das lieb haben könnt. Von vornherein. Und warum sage ich das? Ihr könnt sagen, es hat mit Christentum nichts zu tun, mit Lebensweisheit zu tun. Weil es hier steht der Ehe. Es wird ein Mann Vater und Mutter verlassen und an seinem Weibe hangen. Das müssen Eltern ertragen, dass ihre Kinder sie verlassen. Und wehe, wenn sie nicht Ja dazu sagen. Dann raucht die ganze Bude. Ich erinnere mich, wie ich als junger Ehemann, ganz jung verheiratet, meinen Schwiegervater traf und sagte, der Weihnachten kommt er zu uns. Dann nein, wieso? Ja, unsere Kinder sind alle da. Ich nicht. Ich bin jetzt eine eigene Familie und ich feiere Weihnachten für mich. Ja, das ist, du kannst dich auf den Kopf stellen, das belege ich dir mit der Bibel. Da saß, eines war ein verständiger und feiner Mann, ich merkte, dass ein kleiner Kampf war, aber mit der Bibel, da bräuchte er sich nicht. Ein Mann wird Vater und Mutter verlassen, da begriff er, Junge, diese Tochter bin ich los. Die feiert jetzt mit ihrem Mann Weihnachten. Und dass sie in diesem Jahr 6 solche Fälle genannt kriegte, wo an dieser Stelle Krieg und Kriegsgeschrei sich erhob. 6. Wo sie entweder nachgaben, die Kinder und ihr eigenes Weihnachtsfest opferten, dem Familienmoloch, ne? Oder wo sie sagten, nein, biblisch sagten, wir sind jetzt eine eigene Familie. Das war die Mehrfälle. Junge Christen, wir sind eine eigene Familie. Und jetzt feiern wir uns. Und Väter und Mütter beinahe. Herz gebrochen, nicht drüber. Verstehen Sie? Hier, der Zwischenstand. Und das müssen Sie. Ich habe diese jungen Leute, die mich fragten, nicht? Die mir nahestehen. Immer nur sagen können, sollst Vater und Mutter ehren. Sollst sie ehren. Aber wenn sie nicht Ja sagen wollen, dass du nur eine Familie bist,
dann machen sie es euch zu schwer. Dann reizen sie euch zum Zorn. Verstehen Sie, dass ich in meiner eigenen Jugend das durchfechten musste, dass ich dieses Jahr von 6 Fällen Ihnen sagen kann, die allein an mich herankamen, zum Teil aufgrund dieser Bibelstunde, wo Leute fragen, wie wird das denn nun? Es ist mir klar geworden, dass ich nochmal davon sprechen muss. Machen Sie es Ihren Kindern nicht zu schwer, wenn die jetzt eine eigene Familie gründen. Und ihr Kinder, behaltet eure Eltern in Ehren. Sie sind eine andere Generation, nicht? Sie sind in euren Augen ewig rückständig. In 25 Jahren seid ihr rückständig, nicht? Haltet sie in Ehren. Verzeihen Sie, dass ich diese Rede sagen musste. Ich musste sie sagen. Ich weiß, dass ich damit vielen vielleicht unter Ihnen Herzschmerzen mache. Aber ich bin nun Jugendpfarrer, trotzdem ich uralt bin und kriege diese Nöte dieser jungen Generation zu hören. Ich denke an eine Witwe. Wie einsam bin ich jetzt. Und die Kinder machen eine eigene Familie. Und wie einsam bin ich jetzt. Ja. Das ist der Weg Gottes. Es ist schrecklich, wenn man sich die Wege Gottes nicht fügen kann. Ne? Sehr schwer ist das. Im Übrigen ist einer, der einen Heiland hat, nie einsam. Und nun kommt das dritte Verhältnis. Das Verhältnis von Arbeitgeber und Arbeitnehmer. Da lesen wir Epheser 6, Vers 5 bis 9. Eheleute, Eltern, Kinder, Arbeitgeber und Arbeitnehmer. Ihr Knechte, also Mägde könnte man auch sagen, aber die gibt es kaum mehr. Seid gehorsam euren leiblichen Herren, mit Furcht und Zittern, in Einfalt eures Herzens als Christo. Nicht mit Dienst allein vor Augen, als den Menschen zu gefallen, sondern als die Knechte Christi, dass ihr solchen Willen Gottes tut von Herzen, mit gutem Willen. Lasst euch dünken, seht es so an, hieß das in unserer Sprache. Seht es so an, dass ihr dem Herrn dient und nicht den Menschen. Seht es so an, dass ihr dem Herrn dient und nicht den Menschen. Das ist ein sehr gutes Wort für alle, die angestellt sind, nicht? Und wisset, was ein jeglicher tun, Gutes tun wird, das wird er von dem Herrn empfangen, er sei ein Knecht oder ein Freier. Und ihr Herren, tut auch dasselbe gegen sie und lasst das drohen. Klingt es wieder faul, also meinte der wäre so im Betrieb gegangen, ja? Wisset, dass auch euer Herr im Himmel ist und ist bei ihm kein ansehender Person. Jetzt gebe Gott, dass ich das richtig auslegen kann. Das sind so große und herrliche Sachen, dass man mit jedem Wort es verderben kann, nicht? Sehen Sie, die Sache bekommt dadurch ein bisschen anderes Gesicht, das hier, wo Luther Knechte übersetzt. Im griechischen Wort steht, das heißt nicht Knechte und das heißt nicht Angestellte, sondern das heißt Sklaven. Angestellte, Arbeiter, in unserem Sinne gab es in alter Zeit überhaupt. Da wurde jeder Dienst durch Sklaven und Sklavinnen getan, durch Menschen, die also im wahrsten Sinn des Wortes rechtlos waren. Und nun kommt der Paulus auf das Gespräch zwischen dem Herrn und seinen Sklaven und Sklavinnen, zu denen, die Arbeit tun müssen. In Fabriken, es gab große Fabriken in Rom, die nur mit Sklaven betrieben wurden. Die Straßenreinigung, was sie wollen, das war alles Sklavendienste. Jetzt muss ich zuerst mal was Prinzipielles hier sagen. Ist es nicht geradezu schockierend, dass Paulus nicht ein Wort gegen die Sklaverei sagt? Das würden wir doch einmal erwarten. Warum eigentlich? Paulus hat gewusst, die Sklaverei bestimmt nicht nach Gottes Willen. Paulus hat gewusst, dass der Welt vieles nicht nach Gottes Willen ist. Und er hat gewusst, dass nicht das Evangelium eine weltreformerische Lehre ist, sondern Frieden mit Gott und Versöhnung. Das ist deshalb so wichtig, weil eine Irrlehre umgeht. Ich möchte ja gern dieser Bibelstunde Sie auch, möchte mal sagen, teilnehmen lassen an der Auseinandersetzung unserer Zeit. Wer die Zeitung aufmerksam liest, hat in der vorigen Woche in allen Zeitungen der Welt, in dem WAZ, in den Nachrichten gelesen, dass Westfalen einen neuen Industriepfarrer eingestellt hat. Da war eine große Pressebesprechung und das wurde zum Anlass genommen, hier einmal ein großes Getöse zu veranstalten über das soziale Evangelium der Kirche. Dieser Sozialpfarrer sagte, wie bei der Pressebesprechung, dieser Industriepfarrer, wir wollen nicht mit Posaunenchören, also wie Pfarrer Deitenbeck, in die Fabriken ziehen und Schäfchen vereinnahmen und Bekehrung predigen. Wir wollen nicht in Frühstückspausen Evangelien verkündigen. Dies sei ferner von uns. Sondern wir wollen in die Fabriken gehen, Gespräche führen mit Arbeitern, mit Angestellten. Wir wollen Vermittler sein zwischen Arbeitern und Unternehmern. Wir wollen, und wer nichts versteht vom, und dann kamen also Ausdrücke, nicht wahr, also vom ganzen modernen Industriebetrieb, der soll schon gar nicht mit uns anfangen. Das heißt, es wurde hier einfach spöttisch geredet von dem, was ich gern möchte, dass Menschen zu Jesus kommen und dafür die soziale Aufgabe der Kirche mit großem Getöse betont. Im Jahr 1931 war ich in Amerika längere Zeit und damals war die ganze amerikanischen Kirchen erfüllt mit diesem sozialen Evangelium. Wir sind eine Kirche für die Welt, wir müssen eine Kirche für die Welt, wir dürfen nicht schweigen zu sozialen Fragen, wir müssen Gespräche führen, Akademien und so alles Zeug. Jetzt, nach 40 Jahren, kommt es also nun glücklich nach 30 Jahren nach Deutschland. Wir haben uns nach dem Krieg ja angewöhnt, die abgelegten Kleider der Amerikaner aufzutragen. Die kamen erst so in Paketen und jetzt kommen sie also weltanschaulich. Ich sage, verstehen Sie, das klingt so faszinierend. Und wenn das nun durch alle Zeitungen geht, dann sage ich, ja, das ist richtig, nicht? Das ist richtig. Jetzt muss ich erst in Klammern sagen, es gibt eine prophetische Aufgabe der Christenheit. Dass sie mal gegen das Unrecht spricht im Namen Gottes, aber nicht darüber diskutiert. Es wäre gut gewesen, es wären Christen wie Stöcker mehr aufgestanden in den Jahren, als die Industriegesellschaft hochkam und hätte ein Wort gesagt gegen die schrecklichen Missstände in der Arbeiterschaft. Nicht? Und ich möchte öffentlich auftreten und sagen, es ist eine Riesenschweinerei, dass junge Ehepaare nicht heiraten können, weil keine Wohnungen gebaut werden. Kasernen werden gebaut und Hochhäuser werden gebaut, alles Mögliche wird gebaut, nur keine Wohnungen, dass junge Leute heiraten können. Das ist Unrecht. Das kann einmal die Aufgabe der Christenheit sein, solch eine Sache prophetisch zu sagen, ihr sündigt nicht, verstehen Sie? Aber wenn es die Aufgabe der Christenheit wäre, der Gemeinde Jesu Christi, wenn es wirklich wahr wäre, was auch im Wesen und dauernd propagiert wird in dem Blatt der Weg, wenn das wahr wäre, dann hätte Paulus uns das vormachen müssen, eine Philippika halten gegen die Sklaverei. Kein Wort davon. Er sagt nichts, dass ich nichts unter euch wüsste, als Christ um den Gekreuzigten. Glauben Sie mir, dass es für einen Mann meines Temperaments manchmal schwer ist, nicht sozialen Fragen oder politischen Fragen Stellung zu nehmen. Ich habe schon manchmal gesagt, mir beim Bart ankleben, mich Meier nennen und mal ein Vierteljahr lang reingehen und öffentlich reden gegen solche Dinge, nicht? Aber ich müsste mir schon den Bart ankleben, weil ich im Übrigen unglaubwürdig geworden wäre, nicht wahr? Es ist interessant, dass Paulus nichts gegen Sklaverei sagt. Das Interessante ist, aber als viele Christen gab, brach die Sklaverei zusammen. Das heißt, die Christen ändern die Welt nicht durch Diskussion und Geschwätz und das über alles, was wissen, sondern sie ändern die Welt durch ihr Dasein, wenn sie richtige Christen sind. Es ging schließlich nicht mehr, dass ein Herr Philemon Sklaven hatte. Verstehen Sie, Paulus schickt, vielleicht kennen Sie die Bibelgeschichte, den Sklaven Onesimus, der weggelaufen war, seinem christlichen Herrn zurück, sagt Paulus, geht zu dem zurück. Ist ja unerhört. Was soll ein moderner Industriefahrer dazu sagen, ne? Paulus hat gesagt, komm, wir krempeln die Welt nicht um, wir krempeln Menschen um. Wir machen sie zu Kindern Gottes. Aber solch ein Herrn Philemon konnte schließlich nicht mehr Sklavenhalter sein. Verstehen Sie? Das brach innerlich zusammen. Das brach innerlich zusammen. Ist ja klar, das ist eine Sache, die macht mir auch zu schaffen, aber gegenüber dem der Verfälschung des Evangeliums, als wenn wir hier zu den öffentlichen Dingen nur reden müssten und nicht und darüber die Botschaft des Kreuzes verlieren, zeichnen sie viel was anderes. Und ich glaube, die Bibel ist immer noch maßgebend für uns. Das Zweite. Paulus spricht nun zu Herren und Sklaven. Wir haben keine Sklaven mehr. Wir haben nur noch Arbeiterangestellte, also Arbeitnehmer und Arbeitgeber. Was sagt Paulus denen? Es ist sehr interessant, was er denen sagt. Darf ich es mal kurz zusammenfassen? Er sagt dem Arbeitnehmer, dem Sklaven hier, du bist frei, denn du bist ja im Grunde nur einem einzigen Herrn verantwortlich, deinem Heiland. Und er sagt dem Arbeitgeber, der sagt, ich bin freier Mann, dem sagt er, du bist gebunden. Du wirst nämlich diesem Herrn Rechenschaft ablegen müssen. Verstehen Sie? Der Sklave, der sagt, ich bin ein armer, gebundener Mann. Nein, sagt Paulus, das ist nicht wahr. Im Augenblick, wo du wiedergeboren bist, ein Eigentum Jesu Christi bist, bist du ein freier Mann. Lass dich dünken, Vers 7, sieh so an, dass dem Herrn Jesus dienst und nicht den Menschen. Der sieh so an, dass ein Heiland dich dahingestellt hat. Er stellt uns in die wunderlichsten Situationen. Sieh es so an, du bist nur ihm verantwortlich und nicht den Menschen. Und darum bist du ein freier Mann. Erlöst durch Jesus von der Menschenknechtschaft. Nur ihm verantwortlich. Freier Sklave. Und dem Herrn, der da rumwühlt, ich kann tun, was ich will, sagt Paulus, stopp! Herr Onesimus, Herr Philemon, du bist nicht frei. Wisset, dass auch euer Herr im Himmel ist. Und ist bei ihm kein ansehender Person. Ist Ihnen deutlich, wie Paulus hier also wundervoll jeden auf den Kopf stellt, oder auch richtig auf die Beine stellt, würde man besser noch sagen. Nicht? Dem Sklaven sagt, du bist ein freier Mann, dem Herrn sagt, du bist ein gebundener Mann. Kommen Sie mit, das ist richtig. Wie sehen Sie, ich beschäftige mich eine ganze Woche damit und dann denke ich hinterher, jetzt werden die armen Leute mit der Frage überschüttet. Und dann sind auch so und so viele, die haben keine Angestellten. Hier sitzen junge Mütter, die haben keine Angestellten und interessiert sie nicht so. Aber wir müssen der Reihe nach gehen. Also jetzt nehmen wir das Wort an die Sklaven vor. Sklave sagt er das alles zusammen. Du bist ein freier Mann. Lass dich dünken, dass er dem Herrn dient und nicht den Menschen. Und Vers 6. Nicht als den Menschen zu gefallen, vor Augen, sondern als Knechte Christi. Damit gibt uns die Bibel eine völlig neue Stellung zu unserer Arbeit. Und das gilt jetzt für alle, ob sie Sklaven sind oder nicht, angestellte Arbeiter oder was. Dahinter steht, dass Paulus sagt, es gibt eine Führung in deinem Leben. Du darfst in dem Augenblick, wo du Jesu Eigentum bist, dich ansehen als unter seinem guten Hirtenstaat. Und wenn er dich jetzt an so einen schwierigen Platz gestellt hat, dann sag mal Ja dazu. Und komm aus der niedrigen Sklavengesinnung raus, dass du bloß vor den Augen deines Herrn arbeitest. Und wenn der wegguckt, dann hörst du auf. Das ist dreckige Sklavengesinnung. Sondern, wenn der Herr dich dahingestellt hat, dann arbeitest du für ihn. Und nicht für die Augen deines Herrn. Sehen Sie, ein Pastor ist ein dollfreier Mann. Nicht wahr? Mir kann kein Mensch mal sagen, unseren vorgesetzten Superintendenten, den wählen wir selber. Nicht? Wenn er frech wird, wählen wir ihn ab. Das heißt, ich habe ernsthaft, doch, es gibt einen Oberkirchenrat und so alles was, aber also meine Position ist vielleicht eine besonders hübsche. Ich habe also über mir nichts als Gott selber. Ne? Da schnüffelt mir kein Vorgesetzter in meinen Laden rein. Könnte ich ja einen dollfaulen Tag machen. Ne? Und da sagt die Bibel, du, Wilhelm Busch, Gott hat dich jetzt auf diesen Platz gestellt. Er wird mal von dir fragen, wo sind junge Leute, die zum Glauben gekommen sind. Hast du diese Herde hier geweidet? Ich fing diese Bibelstunde einfach deshalb an, weil mich bedrückt, im Gottesdienst sind so viele erwachsene Leute, kommen zum Glauben, aber kommen nicht weiter. Darum müssen wir die Bibelstunde haben. Verstehen Sie? Das sind Dinge, die muss ich vor meinem Herrn fragen. Nicht vor Augen, denn über mir sind keine Augen, keine menschlichen, sondern dem Herrn. Und da sagt der Paulus, und die Position kriegt jeder. Warum machst du deinen Beruf? Sehen Sie, was ist der Mensch von heute eigentlich? Ein kleiner, dreckiger Wicht, dass er sagt, ihr habt einen Job zum Geld verdienen. Einen Job zum Geld verdienen. Das ist doch eigentlich eine schrecklich niedrige Gesinnung, sagt die Bibel. Einen Job zum Geld verdienen. Wie schätze dich das selber ein? Dein Leben sollte die Führung deines Herrn kommen und dann dein Platz so, dass du nicht vor den Augen der Vorgesetzten arbeitest, sondern vor dem Herrn. Da werden die Vorgesetzten Vorteil haben, denn vor seinem Herrn Jesus ist man viel treuer als vor Vorgesetzten, nicht? Vor den Vorgesetzten macht man seine 8 Stunden runter. Vor dem Herrn macht man den Dienst, ja. Ich bin froh, es sind eine Reihe Leute hier, von denen ich weiß, dass sie in letzter Zeit die Führung Gottes in Berufsfragen erlebt haben, etwas davon wissen, was es heißt, da hat er mich jetzt hingestellt. Ich habe es nicht gesucht und ich bin hier meinem Herrn allein verantwortlich. Die haben mich besonders gut versteht, die Bibel an dieser Stelle besonders gut versteht. Nicht? Aber ich möchte so Hausfrau sagen. Ich habe meine Hausfrau sagen hören, wissen Sie, ich habe das nicht gewusst, wie ich heirate, was man da für einen engen Lebenskreis kriegt. Von morgens abends so ein Kochbrot und kleine Kinder, habe ich nicht gewusst. Das geahnt hätte ich nicht geheiratet. Ja, wie schrecklich ist das? Nicht? Ein Jesus-Jünger, der also wiedergeboren ist, darf wissen, mein Heiland hat mich geführt. Und jetzt bin ich ihm verantwortlich und für ihn tue ich den Dienst. Ich glaube, dass die dämlichste und langweiligste und schrecklichste Arbeit einen anderen Glanz bekommt, wenn ich sie im Geist dem auferstandenen Herrn Jesus vorlege und vor seinen Augen tue. Was ich jetzt sage, wird einem Weltmenschen einfach überspannt vorkommen. Glauben Sie nicht? Überspannt. Aber das ist eben der Wissen wiedergeborener Christ, kann sich mit einem Weltmenschen schlecht verständigen. Es könnte allerdings auch sein, dass Sie sagen, Mensch, du redest als Pastor so, für dich kann das gelten. Glauben Sie, jetzt für alle Berufe gilt, was hier steht? Du bist geführt, sag Ja dazu. Man muss sich da klar werden. Ich habe in meinem Leben ab und zu mal Punkte gehabt, wo ich mir klar werden musste, nicht, dass ich ja, so auf einmal so hängen bleibe als Jugendpfarrer und nichts meinte. Ja, von Herzen ja, verstehen Sie, zu der Position, in der ich bin. Und dann vor den Augen Jesu mein Dienst. Das sagte Paulus sogar einem Sklaven. Sehen Sie, alle Sozialpfarrer unserer Tage würden, wenn ich das sagen würde, aufstehen und sagen, es ist ja Wahnsinn, einem Sklaven zu sagen, arbeite vor den Augen Jesu. Mensch, du musst einen Aufruf gegen die Sklaverei loslassen. Sag ich, ja, setzen Sie sich bitte mit dem Apostel Paulus auseinander, als er vor dem Heiligen Geist die Bibel schrieb, nicht? Wenn wir evangelische Christen sein wollen, ist das für uns maßgebend. Und daran wird mir deutlich, dass das nie ein einfach ein tröstliches Geschwätz war, sondern dass es die Befreiung ist aus der Armseligkeit meines Tagesarbeit, dass die Bibel sagt, in dem Moment, wo du kapierst, da habe ich dein Heiland hingestellt, vor ihm arbeitest du, bist du kein armseliger Sklave mehr. Bist du es gar nicht mehr. Dann wird es großartig, dass hier was ganz Wundervolles gesagt ist. Wird es so deutlich, wollte ich sagen, dass hier was Großartiges gesagt ist. Habe ich deutlich gemacht, Paul, oder ist es? Und nun das Wort noch an die Herren. An die Herren. Lass das drohen, sagt er. Nun ist ja von Arbeit Geber heute nicht mehr so einfach zu drohen, nicht? Dann würde er sofort die gesamte Gewerkschaft auf den Hals kriegen und, oder nicht? Aber die Lehrer zum Beispiel, die können noch. Ach, es gibt noch viel Drohen unter uns und wird es immer geben. Es gibt tausend Wege. Sehen Sie, hier ist wieder was gesagt, was uns alle angeht. Paulus sagt, hör mal, Arbeitgeber, du bist nicht frei. Der Herr lebt, vor dem du dich verantworten musst. Nun spricht er zu Christenleuten, nicht? Von anderen ist ja gar nicht die Rede. Wisse, Vers 9, dass auch euer Herr im Himmel ist. Und nun heißt es im griechischen Text hier noch ein bisschen schöner. Wisset, dass euer und ihr Herr im Himmel ist. Das heißt, derselbe Heiland, den du dienst, das ist der Heiland dessen, den du angestellt hast. Sie haben alle denselben Heiland über sich. Es ist gar kein so großer Unterschied zwischen euch. So, hm? Ich habe von einem Arbeitgeber gehört, der mit dem Angestellten gebetet hat. Da habe ich gedacht, das ist fein. Das heißt, eine Auslegung dazu, wisse, dass der Herr, euer und ihr Herr über euch ist. Ne? Paulus kommt hier an eine Sache, die uns alle sehr angeht, wenn er sagt, lass das drohen. Sehen Sie, wir haben alle in uns eine unheimliche Sache, so im Unterbewusstsein. Das ist die Freude an der Macht. Das ist das Eigentümliche, wie das zum tierischsten im Menschen gehört, die Freude an der Macht. Sehen Sie, es sind jetzt Leute vor Gericht gekommen, die im KZ schreckliche Dinge getan haben. Und dann heißt es in der Zeitung immer, man könnte es gar nicht verstehen. Die sehen aus wie brave Bürger und hätten dann seit 1945 da irgendwo als Waldarbeiter oder als brave Bürger gelebt. Nettes Familienleben. Wir können es gar nicht verstehen. Lieben Freunde, dieser Satz zeigt, wie wenig die Menschen etwas wissen von den unterbewussten Dingen. Der bravste, netzte Bürger wird auf einmal zu einem gefährlichen Biest, wenn er Macht kriegt. Wenn er Macht kriegt. Wenn er plötzlich Menschen umlegen kann, ja, wird er gefährlich. Das ist in jedem von uns. In jedem von uns. Was meinen Sie, wie viele nette Frauen der Gesellschaft in Rom, die Sklavin hatten, auf einmal zu gefährlichen Biestern wurden, ihren Sklavin gegenüber. Die konnten sie ja nicht wehren. Da hat man Macht. Nicht? Die Gefahr für einen Lehrer. Die schreckliche Gefahr für einen Lehrer. Ich will Ihnen ein Beispiel sagen, wo es mir so aufging. Sehen Sie, ein Autofahrer hat den Kummer, dass er eine staatliche Vorlage kriegt. Sie müssen Ihr Auto vorführen, dann und dann beim Dampfgesellwagen. Fahre ich letztes Jahr hin, nicht? 2 Uhr bin ich bestellt. 3 Uhr kommen die Ingenieure. Lass mal einen Shop-Leute eine Stunde warten. Wie die kommen, sage ich, also, das geht doch einfach. Ich könnte eine Stunde lang warten lassen. Natürlich können Sie eine Stunde warten. Das können Sie nicht. Ha, Sie werden noch länger warten. Und dann waren meine Bremsen nicht in Ordnung. Ich muss nochmal kommen. Nicht? Konnten Sie ja sagen. Ich bin zu nur, ich sage, die Bremsen sind toll, alles in Ordnung. Könnt ihr sagen, Bremsen sind in Ordnung. Da ging mir auf, wie dieser kleine Ingenieur, wir wollen Pastor mal zeigen, ob ich Macht habe. Nee? Ich war dumm, dass ich mich darüber aufgeregt habe, statt zu kapieren, hier kommt dieses gefährliche Ding aus uns raus. Ich mal sehen, wie weit ich gehen kann. Meine Töchter lernen, sie hat einen Komplex schon, habe ich auch einen. Ich kann die einfachsten Dinge sagen. Nicht? Jemand sein Radio ganz laut dreht und das ganze Haus quält. Das können Sie mir nicht verbieten. So, da kann ich mal meine Macht zeigen. Ja? Verdammt. Es ist etwas Unheimliches, wie der Mensch die Sünde des Adam wiederholen will, wird sein wie Gott. So ein bisschen. Ein kleines Göttchen. Ein Miniaturgöttchen, aber ein Gott mit ja. Bitte prüfen Sie mal Ihren Lebensbereich, wo Sie Ihre Macht zeigen können. Prüfen Sie mich an dem Fall. Wie gefährlich wird er sofort werden? Das sieht Paulus an. Und nun sieht er diesen Sklavenbesitzer. Diesen Sklavenbesitzer. Und er sagt er ihm, ihr werdet vor diesem Herrn, den ihr ja kennt, noch einmal reden müssen, was ihr mit Menschen gemacht habt. Was ihr mit Menschen gemacht habt. Und auf einmal geht uns auf, in dem Moment, wo ich ein bisschen Macht nur habe, ist mir ein Mensch anvertraut, den Jesus auch geliebt hat. Und wenn er gestorben ist. Und für den eine tolle Verantwortung habe. Eine tolle Verantwortung habe. Sehen Sie, wie können Eltern Machtkitzel haben ihren Kindern gegenüber? Kommt dauernd Prozesse, Misshandlung von Kindern, nicht? Das ist alles dasselbe. In dem Moment, wo ich ein bisschen Macht habe, ist mir ein Mensch anvertraut, so sagt Paulus hier, für den ich vor Gott Rechenschaft ablegen muss. Ich muss das schließen. Verstehen Sie, wenn ich, vielleicht habe ich alles zu kompliziert gesagt. Zu kompliziert gesagt. Aber wenn Sie aber den Paulus, das Pauluswort nochmal für sich durchlesen, dann geht Ihnen auf einmal auf, wie schön die Welt da wird, wo Jesus wirklich hinkommt. Dann wird ein armer Mensch in einem engen Lebenskreis so ein Sklave, aber ein freier Mann, der vor seinem Heiland seinen Dienst tut. Fröhlich und nicht mehr vor Menschen. Und dann wird ein Herr auf einmal ein vorsichtiger Mann, der mit Menschen umgeht als mit Brüdern und Schwestern.